Wir sind dran, die Geschichte von dem Kämmerer aus dem Morgenland zu besprechen, aus Apostelgeschichte 8 und stehen da also noch mittendrin. Der Geist aber, der Heilige Geist aber, sprach zu Philippus. Der Heilige Geist sprach zu Philippus: Gehe hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte, dass der Mann den Propheten Jesaja las, und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, so mich nicht jemand anleitet? Und er ermahnte Philippus, dass er aufträte, und setzte sich zu. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Einer der originellsten und interessantesten Maler unserer Zeit ist der in Frankreich lebende Russe Chagall. Wenn er einen Künstler wie ich beschäftigen kann, dann ist Chagall. Als ich vor einiger Zeit in München war, da war da gerade die große Chagall-Ausstellung. Na, das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Die meisten der Bilder, die da in den Sälen hingen, die hatte ich vorher schon in Nachbildungen, in Reproduktionen gesehen. Ich kannte sie. Und doch, was war das für ein anderer Eindruck, als man nun die Originale sah? So haben in keiner Reproduktion die Farben geleuchtet. Ein unerhörter Eindruck. Meine Freunde, es ist ein großer Unterschied zwischen Original und auch der besten Reproduktion, der besten Nachdruck. Und sehen Sie, dasselbe erlebe ich, wenn ich die Apostelgeschichte lese. Da sehe ich Christenleben im Original. Da sehe ich Leben im Glauben, Leben mit dem auferstandenen Herrn Jesus, Nachfolge des Gekreuzigten im Original. Da sehe ich Geisteswirken im Original. Das ist so gewaltig, dass die Theologen heute sagen, das sei offenbar eine Tendenzschrift, die man nicht ganz so ernst nehmen dürfe. Nee? So gewaltig ist dies Original hier. Nee? Und dagegen kommt mir unser eigener Christenstand, unser Christenleben hier vor, wie schlechte Reproduktion. Matt und dünn. Wenn man das dann zum Ausgang nimmt vom Maßstab, dann wird das so übertrieben Tendenzschrift. Dummes Zeug. Hier ist Geistesleben im Original, Geisteswirken. Und ich sage, unser eigenes Christenleben, das Leben unserer Gemeinden, was man so Gemeinde nennt, Kopien, Nachdruck, im besten Fall von Hand, denke ich. Aber im besten Fall Bibeldruck, ja, verstehen Sie, aber dünn und schwach. Und das wird mir namentlich deutlich in unserem heutigen Text. Und das möchte ich Ihnen deutlich machen. Wir überschreiben diesen Text: Originales Christenleben. Originales Christenleben. Ich kann das nur so hinstellen und uns deutlich machen, wie weit wir davon weg sind. Aber das ist dann auch schon was. Wenn man sieht, wie arm man ist, das ist auch schon was. Also originales Christenleben. Erstens, ein Mann, der deutlich vom Heiligen Geiste geführt wird. Ich möchte, weil ich nicht annehmen kann, dass Sie alle letzten Sonntag da waren, noch mal kurz die Geschichte in Erinnerung rufen, um die sich handelt. Ich pflege meinen Jungen zu sagen, wenn ich eine Geschichte erzähle, setzt euch gemütlich hin, jetzt erzähle ich. Nee. Die Geschichte berichtet von einem Äthiopier, einem Afrikaner, der am Hof der Königin Candace einen hohen Rang bekleidet. Ihm sind die Staatsfinanzen anvertraut. Noch ein bisschen mehr als jetzt in der Bundesrepublik. So. Denn der ist vom Parlament abhängig, das waren die aber nicht. dieser Mann, dem die Reichtümer und Schätze und Vergnügen der Welt zur Verfügung standen, war ein Mann wie jener Psalmist, der gebetet hat, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Und darum war er 2000 Kilometer gereist nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten. Das haben wir letztes Mal besprochen, wie er da grenzenlos enttäuscht wird und unverrichtet Dinge zurückzieht. Man findet Gott nicht in sogenannten Gotteshäusern. Aber nun geschieht es, dass dem Mann noch eher abreißt, ein Bombengeschäft gelingt. Er kauft eine Schriftrolle, eine Abschrift vom Propheten Jesaja. Wird sehr teuer gewesen sein. Und das war das große Geschäft seiner Reise. Darauf kommen wir später. Er kauft eine Schriftrolle des Jesaja und nun sitzt er in seinem Reisewagen. Ich denke, das wird so eine offene Kutsche gewesen sein. Auf dem Heimweg, ein enttäuschter Mann, und liest diesen Jesaja. Er liest laut, es war ja nichts da, der Kutscher da vorne und der sowieso die Sprache nicht verstand, die in diesem Jesaja-Buch war. Und sonst Einsamkeit. Und er versteht nicht. Er versteht nicht. Und seht, Gott liebt die suchenden Seelen. Ach, was liebt Gott Seelen, die Hunger haben nach Frieden mit Gott. Und darum hat Gott schon, der lebendige Gott, der das Einzelne sieht, nicht? Hat schon vorgesorgt für diesen Mann. Er hat seinem Knecht Philippus befohlen, geh an die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt, an die Wüstenstraße. Ich habe da einen Auftrag für dich. Und da steht nun dieser, so sagt mir dieser moderne, dieser Anhalter in alter Zeit an der Wüstenstraße, der Philippus, der Knecht Jesu Christi, und wartet auf den Auftrag. Und da taucht der Reisewagen auf dem dieser Äthiopier sitzt und die Bibel liest und nicht versteht. Und da heißt es, und der Geist sprach zu Philippus, geh hinzu und halte dich zu diesem Wagen. So, meine Freunde, das ist einfach überwältigend. Hier sitzen doch Christen, nicht nur Namenchristen, es sitzen ja ernste Christen hier. Sagen Sie mal ehrlich, haben Sie das schon erlebt, dass der Heilige Geist Ihnen so klar sagt, jetzt tu mal das? Ich nicht. Das ist ja unerhört. Der Heilige Geist sprach, wenn das gar nichts wäre, jetzt geht es dem Wagen hin. Meine Freunde, ich habe wohl allerhand verrückte Schwärmer kennengelernt, die ihre eigenen Pläne damit decken, dass sie sagten, der Heilige Geist hat befohlen. Da kam eine Frau zu mir und sagte, der Heilige Geist hat mir gesagt, Pastor Busch, die sollen zum Oberbürgermeister gehen und sollen sagen, er soll sich bekehren. Fein, habe ich gesagt, da will ich mal warten, bis der Heilige Geist mir das selber sagt, nicht? Oder jede Woche bekomme ich einen Brief von einer Frau, die nennt sich Weltpräsidentin und gibt mir die Aufträge, der Heilige Geist, die ich geboten habe. Nun, irgendwelche Schwärmer haben sie immer auf den Heiligen Geist berufen. Aber so ist es ja hier gar nicht. Hier geht es ja ganz nüchtern zu. Hier sind ja keine hysterischen Frauen. Hier geht es maßlos nüchtern zu. Der Heilige Geist sprach dahin. Nun, meine Freunde, auch wir Christen heute wissen etwas von Führung durch den Heiligen Geist. Gott sei Dank. Bin froh, dass es das gibt. Aber sehen Sie, wenn ich vor wichtigen Entscheidungen stehe und ich brauche Führung, so nimm dir meine Hände und führe mich. Als ich meinen Ruf von Essen wegbekam, soll ich nicht? Dann muss ich viele Stunden in die Stille gehen und still werden über Gottes Wort, bis ich mir klar werde über den Willen Gottes. Und vielleicht habe ich mir noch gehört. Aber so war das ja hier gern. Da ging ich ein Mann die Stille und fragt, und Herr, sag mir deinen Willen. So war's ja hier gern. Der Geist sprach, geh hin zu dem Wagen, das ist überwältigend. Und ich kann mir denken, dass eine Menge Menschen sagen, ach, das sind ja so alte Geschichten, Mensch, das ist natürlich eine legendäre Darstellung, das ist übertrieben, das gibt es nicht. Ich möchte viel mehr sagen. Unsere geistliche Halbheit, unsere Unlauterkeit, unser irdischer Sinn ist schuld, dass es das unter uns nicht gibt. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, bekam die Gemeinde in Sardes gesagt. Die bekam keine solche Geistesaufträge, sie konnte sie gar nicht vernehmen. Und das wird sein, dass wir gar, ach, dass wir halbe Christen sind. Dass wir mit einem Auge immer woanders hinschielen, wo Gott uns gar nicht hinschielen hat. Dass wir noch so schändlich gebunden sind in irgendwelchen Sünden. Dass wir gar nicht ganz ernst machen wollen. Das ist schuld, dass wir das nicht kennen. Diese wundervolle, klare Führung durch den Herrn. Meine Freunde, Sie wissen, ich habe eine etwas blühende Fantasie. Und so habe ich im Geist mir vorgestellt, ich wäre um 2000 Jahre zurückversetzt. Und wäre dem Philippus begegnet. Und dann hätte ich ihn Philippus gesagt, guten Tag, Philippus. Hör mal, ich muss am Sonntag da predigen drüber, dass der Geist zu dir sprach, geht zu dem Wagen. Und das kommt mir ziemlich unerhört vor, Philippus. Und das gibt's bei uns gar nicht. Da muss einer lange in die Stille gehen, bis er den Willen Gottes erkennt. Wie geht das zu? Und dann sagt der Philippus, Pastor Busch, ich verstehe dich nicht. Das ist doch ganz klar. Mein Leben gehört dem Sohn Gottes, dem Herrn Jesus Christus. Er hat mich erkauft mit zu seinem Eigentum um den teuersten Preis um sein Blut. Er hat mich gereinigt durch sein Blut von meinen Sünden, dass ich Eigentum Gottes sein kann. Ich habe nun willentlich mein Leben mit Leib und Seele ihm gegeben. Ja, wie sollte er mir nicht klare Aufträge geben? Pastor Busch, sagt der Philippus zu mir bei dieser fingierten Begegnung. Pastor Busch, haben Sie schon mal einen Chef gesehen, der seinen Angestellten nicht klare Aufträge gibt? Stellen Sie mal einen Chef vor, der seine Angestellten macht, macht was er will, das ist nicht so wichtig. Der gibt klare Aufträge, Freund Meier, Sie nehmen jetzt die Tat auf und so, nicht klare Aufträge, hat der Philippus gesagt. Wo ist ein Chef, der seinen Leuten nicht klare Aufträge gibt? Und mein Herr, der mich erkauft hat, gibt auch klare Aufträge. Was ist da seltsam dran? Spürt ihr, was uns fehlt? Wir sollten uns ausstrecken. Wenn es die unter uns, die Christen, sein wollen, anderen habe ich ja im Moment nichts zu sagen. Wer bei der Kopie bleiben will, der soll es sein, nicht? Wer Reproduktion des Christentums bleiben will, der soll es sein. Aber danach sollte man es aufstrecken. Dass wir Antenne bekommen für Befehle Gottes durch den Heiligen Geist. Sehen Sie, ich habe etwas Merkwürdiges erlebt, für mich merkwürdig. Während ich mich mit diesen Gedanken rumschlug, blätterte ich ganz zufällig in einem Buch meines Bücherschranks, das ich bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt habe. Das ist ein Buch, das um die Jahrhundertwende ein großes Aufsehen erregte. Das ist von einem Mann namens Hilti und hat den Titel Glück. Und so unsere Väter, die hatten alle Hiltis Glück im Bücherschrank stehen. Fromme und Gottlose. Ich bekomme das Buch so in die Hand, ich suchte irgendeinen geeigneten Abschnitt noch, um ein Blatt was auszufüllen, und schlage auf und lese gerade, das muss ich Ihnen wörtlich vorlesen. Diese Führung durch Gott, die es wirklich gibt, wird dir wahrscheinlich sofort eine tüchtige Arbeit auferlegen. Dagegen wird sie dir keinen vornehmen noch geistlichen Müßiggang gestatten. Sie wird dir ebenso wenig gestatten, eine allzu große Zartheit der Empfindung. Sie wird dir nicht gestatten, Menschen oder Tatenscheu, Nervosität oder andere solche Zustände, durch welche viele Menschen abgehalten werden von allem, was nicht die gewöhnlichen Anschauungen der Menschheit oder dem gerade herrschenden Zeitgeist entspricht. Solche Führung legt Aufgaben auf, genau wie bei der Auslegung dieses Wortes, fiel mir dann die Hände. Geh hin und halt dich zum Wagen. Philippus ist geführt vom Heiligen Geist, und zwar so geführt, nicht, dass er in Ekstase kommt, sondern dass er Aufträge bekommt. Aufträge, die gar nicht einfach sind. Denn ein schlichter Handwerker soll jetzt einem Finanzminister zum Leben verhelfen. Und nun kommen wir zum Zweiten. Originales Christenleben. Leben geführt, klar und hell und deutlich durch den Heiligen Geist. Und nun komme ich zum Zweiten. Originales Christenleben. Das geht uns Leiter an und so weiter. Ein Seelsorger, der ins Schwarze trifft. Gehen wir zurück an die Straße im Geist von Jerusalem nach Gaza. Mühselig mahlen die Räder durch den tiefen Sand dieses Wüstenweges. Und auf dem Wagen sitzt ganz versunken in seine Lektüre der äthiopische Finanzminister, dessen Namen wir nicht kennen, und liest laut und verzappelt sich, er versteht es nicht. Und auf einmal fährt er hoch, er ist angesprochen, er hat gar niemand gesehen. Da ertönt eine Stimme, verstehst du auch, was du liest? Nun bitte ich Sie, das ist eine unverschämte Frage. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Eisenbahnzug, was ja wahrscheinlich selten sieht, als ein Autofahren, aber stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen im Eisenbahnzug, und gegenüber sitzt einer und liest so einen Horrorroman, Enzyklopädisches Wissen oder irgend sowas, nicht? Und Sie unterbrechen den, sagen Sie mal, entschuldigen Sie, verstehen Sie das eigentlich auch? Was meinen Sie, was Sie für Antwort bekommen würden, nicht? Eine unverschämte und freche Frage. Und da kann ich jetzt nur sagen noch einmal, mit den Worten Hiltis, der Heilige Geist gestattete dem Philippus keine allzu große Zartheit der Empfindungen. Er gestattete ihm keine Menschen- oder Tatenscheu oder Nervosität. Also fragt er, verstehst du, was du liest? Und nun, meine Freunde, das Seltsame ist, dass diese Frage genau die Frage war, die gestellt werden musste, wenn man ein richtiger Seelsorger sein wollte. Diese Frage war ein Schuss ins Schwarze. Ich verstehe den Ausdruck, Schuss ins Schwarze. Wenn man nach der Scheibe schießt, sagen wir mit Pfeil und Bogen, nicht, dann kann man also verschiedene Ringe treffen, die weiß sind. Aber der beste Schuss ist der in die Mitte rein, wo ein schwarzer Kreis ist. Das ins Zentrum, das gilt 12, nicht? Und die Frage des Philippus war ein Schuss ins Schwarze, ins Herz des Äthiopiers. Denn sehen Sie, das war ja seine Lage. Er war enttäuscht. Kultus, Tempel, Priester hatten ihm keinen Frieden geben können. Suche, wer Frieden will bei Priestern und in Tempeln. Sie werden ihn nie finden. Und nun hat er Gottes Wort bekommen. Gottes Wort. Und nun fühlt er das lebendiges Wort. Da spricht er selber. Da kann ich ihn finden, aber, oh Not, ich verstehe es nicht. Ihn packt die Verzweiflung. Jetzt habe ich das Ende und kann es nicht festhalten. Und da sagt der ungerufene Seelsorger, verstehst du, was du liest? Lieben Freunde, sehen Sie, das ist Seelsorge. Dass man den anderen so versteht, dass man mit einem einzigen Satz seine Not ins Licht stellt. Und nun denke ich an mein Leben zurück. Ich denke daran, wie ich als junger Mensch, der Angst vor der Hölle bekam, zu einem Pfarrer ging. Was soll ich tun, dass ich nicht in die Hölle komme? Und er mir sagt, ach, machen Sie sich keine. Sie dürfen nicht grübeln, Sie dürfen nicht sich Skrupel machen. Ich sage, Sie wissen es nicht. Oder wie ich vor meiner Bekehrung, als ich in Sünden bis über die Ohren steckte, mit einem Seelsorger über Land tritt. Wundervoller Ritt. Und ich warte, wird er mir nicht ein Wort sagen. Und wenn er den einen Satz sagte, du bist ein Knecht des Teufels, hätte geschrien, ja, ja, und hätte alles ans Licht gestellt. Aber er sagte nicht. Oh, ich war grenzenlos enttäuscht. Und nun stelle ich mir die vielen, vielen Menschen vor, die zu mir zur Seelsorge kamen und so enttäuscht weggingen. Dass man stundenlang sprach, aber der entscheidende Satz kam. Und sie gingen enttäuscht weg, weil ich nicht die Vollmacht des Philippus hatte. Und nun könnt ihr sagen, das ist also ein Text für einen Pfarrer. Lieben Freunde, der letzte Schlafende wache jetzt auf. Bitte. Das ist ja gar keine Pfarrerfrage. Philippus war ja gar kein Pastor. Sehen Sie, das gehört zu dem originalen Christenleben der ersten Christengemeinde, dass wer in Jesus Heil gefunden hatte, ein Seelsorger am anderen war. Und nun gucken sich diese hilflose Christenheit an, in der wir leben. Wenn ein Mensch in innerer Not ist, dann sagt man, geh mal zum Pfarrer Busch und der kann dir helfen. Und da ist ein Philippus sofort Seelsorger an einem Finanzminister. Seelsorger, der sofort ins Schwarze tritt, weil der Geist Gottes in ihm wohnt und ihn Menschen verstehen lehrt. Meine Freunde, wenn wir gar nichts anderes erleben, als dass wir fühlen, was uns fehlt und seufzen, sondern mangelt, das ist schon eine ganze Menge. Wenn ich den Philippus ansehe, der mit einem Satz die Verzweiflung dieses Äthiopiers ans Licht stellt, sofort den richtigen Satz sagt, dann möchte ich wirklich beten, was wir ebenso etwas schmetternd sangen. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Herr, rette uns aus diesem Kopien, aus diesem Nachdruck Christentum. Und lass uns mal wieder originalen Christensleben erleben, wo ein schlichter Christ dem anderen helfen kann zum Licht. Jesus ist nicht gestorben, um eine Allerweltskirche zu gründen, sondern um Menschen zu erretten und zu erlösen, seinen Dienst zu rufen, dass sie anderen für ihren Dienst zum ewigen Leben tun können. Lassen Sie mich noch ein drittes sagen. Originales Christenleben. Ein Mann, der klare Führung hat. Ein Seelsorger, der ein Schwarze trifft. So, und der dritte Teil ist nicht nur beiläufig, er ist sehr wichtig. Ein Mann, der von Gott klein gemacht ist. Ein Mann, der von Gott klein gemacht ist. Meine Freunde, da wird der Finanzminister, dieser Äthiopier, dieser reiche Mann auf einmal gefragt, verstehst du auch, was du liest? Also ich will Ihnen ganz offen sagen, wenn mich einer anhielt, auf einmal verstehen Sie, Pastor Busch, was Sie lesen, würde ich sagen, hören Sie mal, das geht Sie in Dreck an. Sie sind ein unverschämter Kunde. Und wenn der Mann auf seinem Reisewagen so gesagt hätte, würde ich mich gar nicht wundern. Wissen Sie, Monokel, was wollen Sie eigentlich? Nee? Das Wunderliche ist, dass das nicht geschieht, sondern dass der Äthiopier seine Verzweiflung eingesteht. Ich verstehe Gottes Wort nicht. Und St. Philippus sagt, du siehst aus wie einer der wenigen, die den Frieden Gottes schon gefunden haben. Mensch, steig auf, vielleicht hilfst du mir. Und der vornehme Mann lädt den kleinen Philippus ein, auf seine wundervollen Polster sich zu setzen. Gell? Ach, lieben Freunde, das ist es. Wenn Gottes Geist anfängt zu wirken, dann werden die Großen klein. Dann werden die stolzen Herzen niedrig. Dann suchen die reservierten Leute auf einmal Hilfe. Und die sich fremd waren, werden Brüder. Und dann erfährt man doch, Herr ist nah denen, die zerbrochenen Herzen sind. Sind ja noch so großartige Leute. Der Herr ist ferne von den hochmütigen Herzen. Der Herr ist nah denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und meine Freunde, kann ich Ihnen nicht helfen? Ich muss noch eben ein Problem auf dem Tisch stehen. Jetzt am Schluss, wo Sie müde sind. Aber ich kann nicht helfen. Ein Problem, das heute die Menschen beschäftigt. Einer meiner jungen Freunde, der Theologie studiert, war kürzlich in einem Seminar, wo also kräftig Bibelkritik getrieben wurde. Das ist echt und das ist unecht und da muss man das raustun. Und da sagt mein junger Freund dem Professor, Herr Professor, wenn Sie recht haben, dann kann ein Laie ja gar nicht mehr allein die Bibel lesen. Dann muss er ja Ihre Beratung haben oder ernst nehmen kann, aber nicht ernst nehmen kann. Darauf sagt der Professor, allerdings so ist es. Ein Laie kann ohne theologische Beratung die Bibel nicht lesen. Ja, sagt der Junge, aber dann machen wir ja lauter Unsinn im Weihglaus. Wir geben dem Jungen sein Testament in der Hoffnung, dass Gottes Wort gewaltig mit ihm redet. Das ist Unsinn, sagt er. Also ohne theologische Beratung kann ein Laie die Bibel nicht verstehen. Damit sind wir also glücklich katholisch geworden, nicht? Ohne theologische Beratung kann ein Laie die Bibel gar nicht lesen. Und dann sagt er ihm als Beweis, denken Sie an den Kämmerer aus dem Mohrenland. Der las die Bibel, verstand sie nicht, bis der Philippus ihn beriet. Was ist darauf zu antworten? Darauf ist zu antworten, der Philippus war ja gar kein Theologe. Der war ja gar kein studierter Mann, nicht? Vor allem aber ist dies zu sagen, dass mir wichtig ist, das Wissen. Der Kämmerer hatte noch nicht das Neue Testament. Er hatte nur das Alte mit seinen Verheißungen auf Jesus. Im Neuen Testament wird uns die Erfüllung verkündigt. Da werden uns gekreuzigte Sünder heiland vor die Augen gemalt. Da sehen wir die Auferstehung. Das hatte der Kämmerer noch nicht. Der Philippus war gleichsam für den Kämmerer das Neue Testament. Der Philippus war dem Kämmerer sein Neues Testament. Wir haben die ganze Bibel. Und ich möchte Ihnen mit allem Nachdruck sagen, Sie können die Bibel lesen und wenn Sie anfangen zu lesen, fangen Sie mit dem Johannesevangelium an. Nicht? Fangen Sie mit dem Johannesevangelium an. Wenn Sie anfangen zu lesen, dann werden Sie merken, wie er gewaltig redet. Und dass Sie nur die Beratung des Heiligen Geistes brauchen und sonst gar keine. Und ich wünschte wohl, dass alle Hörer meiner Predigt anfingen, ganz selbstständig, sehr selbstständig. Werden Sie mündige Christen und nicht so schrecklich abhängige Pastorenknechte oder Pfaffenknechte oder Priesterknechte. Werden Sie mündige Christen. Ich wünsche, dass alle Hörer meiner Gemeinde selbstständig anfingen, die Bibel zu lesen und zu suchen, was die Wahrheit ist. Das gäbe eine Erweckung. Das gäbe eine Erweckung. Aber nun kehren wir zurück zu dem Äthiopier. Gott hat ihn demütig gemacht, klein gemacht. Enttäuschung zu Hause, Enttäuschung in Jerusalem, verständnislos vor der Bibel. Gott hat ihn zur starken Verzweiflung geführt und damit hat er ihn zubereitet, mit Philippus nun den Gang anzutreten unter Jesu Kreuz, wo man das Lamm Gottes sieht. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Meine Freunde, das ist Gottes wundervollstes Geschäft. Es fragte mich neulich jemand, warum gibt es keine Wunder heute? Sehen Sie, das ist Gottes wundervollstes Geschäft. Wenn er Menschen durch Lebensführung oder sonst etwas so zerschlägt, so fertig macht, dass sie nun unter Jesu Kreuz wirklich geheilt werden können. Wir wollen beten. O Herr, führ uns auch diesen Weg. Nimm uns weg, was uns lieb ist, zerschlage unser Leben. Aber tu alles nur, damit wir auch unterm Kreuz Frieden finden. Lass auch unser Leben nicht in den Halbheiten stecken, Herr. Lass uns wieder originales Geisteswirken und Christen- und Glaubensleben erfahren. Amen.